Jeder Mensch hat 7 bis 10 Dinge, die er einfach gerne tut.
Willkommen zurück beim Business-Podcast, die SWZ trifft. In dieser Folge sind wir bei Manfred Schweighofler zu Gast. Er hat viele Tätigkeiten, unter anderem coacht er Führungskräfte und inszeniert Opern sowie Tanzshows. Das passt eigentlich nicht zusammen, aber dazu später. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Schweighofler, willkommen in unserem Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Manfred Schweighofler in kurzen Worten zu beschreiben, fällt schwer, weil sein Leben einem Tanz auf vielen Hochzeiten ähnelt. 12 Jahre lang war er Direktor des Stadttheaters Bozen, 10 Jahre lang Generaldirektor und künstlerischer Leiter des internationalen Tanzfestivals Bolzano Danza. Er hat Anfang der 1990er Jahre zudem die Vereinigten Bühnen Bozen mitbegründet, genauso die Kleinkunstszene Bozen und das Theater Carambolage. Auch selbst stand er schon oft auf der Bühne, einerseits als Schauspieler, andererseits als Sänger der Rockband Matt Puppet. Für das Land Südtirol konzipierte und koordinierte er darüber hinaus die Teilnahme an 2 Weltausstellungen, und zwar an der Expo Hannover und an der Expo Milano. Mittlerweile inszeniert er Opern und Tanzshows auch außerhalb Südtirols und er ist als Vortragsredner und Führungskräftecoach unterwegs. Die Themen Inspiration und Motivation, die haben es ihm angetan und darüber wollen wir heute mit ihm sprechen und von ihm lernen. Aber zunächst, Herr Schweighofler, eine Frage, weil Sie ja auf vielen Hochzeiten tanzen, wie wir gerade gehört haben. Woran arbeiten Sie derzeit besonders intensiv?
Ich arbeite intensiv immer an so 20 Projekten gleichzeitig, weil das hat damit zu tun, dass Opernplanung zum Beispiel langfristig ist. Da arbeitet man 3 Jahre voraus und deshalb bin ich jetzt beim Bühnenbild konzipieren und Kostüm konzipieren an den nächsten Opern. Dann läuft parallel immer ein Buchprojekt oder die Sammlung zu so coolen Seminaren, wo ich überhaupt auch keine Ahnung habe, ob die jemals das Licht der Welt erblicken werden. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, weil Sie erwähnt haben, Rockmusiker, ich habe jetzt einfach eine Seminarreihe zusammengekopft, wo ich sage, hey, warum lernen wir denn nicht von den Filmen, wo es um Blues, um Rock, oder warum lernen wir nicht von Tina Turner? Tina Turner war eine Frau, die so vielen Frauen ein Vorbild war, und deshalb habe ich mir einfach mal 8 Bücher über Tina Turner zum Beispiel gekauft und habe ein Seminar daraus entwickelt. Keine Ahnung, ob das jemals ein Angebot wird, aber ich habe Freude daran zu arbeiten. Oder ich habe gemerkt, Mensch, der Film Blues Brothers, das ist ja ein Film, von dem Manager total viel lernen könnten über Vision. Wie macht man aus einer mittelmäßigen Band etwas Großartiges? Durch Vision, oder wenn Vision und Mission und Passion zusammenpassen. Also da kommen mir Ideen, da habe ich Lust daran zu arbeiten, auch unabhängig davon, ob sie tatsächlich ein Produkt dann für den Markt werden. Ich habe Freude daran und ja, und deshalb arbeite ich tatsächlich an ganz, ganz vielen Dingen neben denen, die ich abarbeiten muss.
Wie würden Sie sich selbst betiteln? Ich bin Journalist. Und Sie?
Das ist ganz, ganz schwierig, weil ich das nicht kann, weil ich so viele Dinge gemacht habe in meinem Leben und einfach auch neugierig bleiben möchte. Ab und zu bin ich Opernregisseur, dann inszeniere ich mit Leib und Seele, dann bin ich aber Seminarmacher, dann bin ich Museumsmacher oder es kommt ein Film, ich habe im letzten Jahr Unternehmensfilme gemacht. Ich kann mich eigentlich nur als neugieriger Motivator bezeichnen. Also einer, der selber neugierig geblieben ist und der versucht aber auch, anderen Menschen Freude zu machen und Inspiration zu geben. Das zieht sich durch, ob man jetzt Rockmusiker ist oder ob man Schauspieler ist oder ob man inszeniert oder ein Seminar macht.
Über diese Inspiration und Motivation wollen wir nachher auch noch sprechen. Das, was ich mich frage, wenn man so viele verschiedene Sachen macht, kann man überall gut sein?
Habe ich mich selber auch oft gefragt und ich denke, ich bin einer, der es relativ schnell zu den 80% hoch schafft und dann, wo wirklich die Kleinarbeit anfinge, da sage ich dann, ich habe da jetzt nicht so starke Lust, der perfekte Gitarrist zu werden. Es reicht mir so, wie ich spielen kann. Das ist schon relativ ein gutes Niveau. Anstatt jetzt 7 oder 10 Jahre zu investieren, um noch einmal gewaltig gut zu werden, lasse ich es für mich bei einem halbwegs guten Niveau auch gut sein, weil ich zu neugierig bin auf andere Sachen.
Nach außen hin könnte aber auch der Eindruck entstehen, dass beim Manfred Schweighofler es nirgends so voll reicht für ein volles Einkommen und der deswegen alles ein bisschen macht. Was halten Sie dagegen?
Nein, also ich könnte von den einzelnen Abteilungen schon leben mittlerweile. Also da ist es nicht das Einkommen, da ist es eigentlich die Lust an einem sehr diversifizierten Leben. Also so viele Dinge in Einklang zu bringen, macht mir Freude. Ich bin mir bewusst, dass wenn ich jetzt nur ein Ding gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich eine größere Karriere machen können. Ist mir aber relativ wurscht. Ich habe so ein buntes Leben, wenn ich jetzt zurückblicke, ein so buntes Leben führen dürfen, wo ich mir sage, zum Glück hast du dir diese Freiheit genommen, immer wieder zu sagen auch, stopp, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich habe jetzt keine Lust mehr, Schauspieler zu sein. Ich war damals ein recht gefragter Schauspieler hier in Südtirol und auch darüber hinaus, hatte aber dann einfach keine Lust mehr, das zu spielen. Und es sind andere Dinge gekommen. Und ich schließe ja nicht aus, dass noch viele neue Sachen dazukommen.
Blenden wir ein paar Jährchen zurück. Sie haben Germanistik studiert und Geschichte, habe ich nachgelesen. Das passt eigentlich ja absolut nicht zu Manfred Schweighofler. Wie ist es dazu gekommen?
Ich liebe natürlich Literatur. Ich mag mich auseinandersetzen mit Dichtung. Ich sterbe, wenn ich gute Romane oder gute Theaterstücke lese. Ich bin ein großer Geschichte-Fan und habe damals in Innsbruck angefangen, das Studium übrigens nicht abgeschlossen, weil es mir in der Mitte der Doktorarbeit nach allen abgeschlossenen Prüfungen einfach langweilig war und ich mir gedacht habe, warum soll ich hier noch 2 Monate meines Lebens für den Schein verschwenden? Ich werde den wahrscheinlich nie in meinem Leben brauchen und habe mir dann einfach bei einem Käsesemmelbrot am Eingang gesagt, ich höre jetzt einfach auf. Hat mir nie leid getan, ich habe das nie gebraucht tatsächlich. Aber es kommt der Moment, wo ich dann sage, nö, mag ich nicht mehr, keine Lust mehr darauf und weg. Aber es ist spannend und ich bin froh, dass ich geschichtemäßig was gelernt habe, weil das hilft mir jetzt ja tatsächlich, wenn ich so Opernstoffe aufarbeite. Ich muss mich bei AIDA irgendwo in die ägyptisch-sumerische Geschichte eintauchen. Geschichte gefällt mir nach wie vor.
Begonnen haben Sie dann ganz klassisch eigentlich als Nachrichtensprecher bei Rai. Ist die kreative Ader erst später dann herausgekommen?
Nein, die kreative Ader war schon immer da, seit ich 5, 6 Jahre alt war. Im besten Falle tun wir ja alle das, was wir als kleines Kind eigentlich tun wollten. Und ich tue, das habe ich irgendwann mal gemerkt mit 35, 40, ich tue eigentlich alles nur, was der kleine Manfred schon tun wollte. Das ist total interessant. Und bei der Reihe, das war ein super Job damals, hat ein super Auskommen erlaubt, war aber überhaupt nicht kreativ. Und mit 29, glaube ich, habe ich mir gesagt, was willst du hier? Was hast du für Perspektiven? Keine großen. Und ich bin dann ins Personalbüro gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt kündigen. Bin nach Hause, habe das meiner Frau gesagt, die schon 3 Kinder hatte und die mich etwas entgeistert angeschaut hat und gefragt hat, ja und von was leben wir denn jetzt? Und ich habe gesagt, ja von der Kunst. Ich kann hier so vieles, also werden wir davon gut leben können.
Und Sie waren dann eben viele Jahre im Kulturbetrieb, Theater, Musik und erst später dann sind Sie sozusagen von der Kultur auch zur Wirtschaft gekommen, als Führungskräftecoach, als Vortragsredner. Wie kam es dazu, dass Sie umgezwitscht sind?
Es hat tatsächlich eine längere Geschichte, weil ich ja über die Jahre herauf schon immer wieder auch gebeten worden bin, Kurse zu halten, zum Beispiel zum Thema Eventmanagement. Da war ich ja einer der ersten Eventmanager in Südtirol, wenn man das so sagen darf, wo man noch gar nicht wusste, wie schreibt man denn dieses Wort Event. Das waren die 95, 96er Jahre, und von daher bin ich dann natürlich schon eingeladen worden, auch wenn es Kurse zu Eventmanagement gab oder Kurse zu Kreativität oder Kurse zum Beispiel zu Rhetorik, also wie spricht man, wie artikuliert man, wie tritt man vor ein Publikum hin. Das habe ich eigentlich immer gemacht, aber ich habe für mich selbst so ein Maximum von 10 Tagen pro Jahr festgelegt. Ich wollte nicht mehr machen, weil 10 Tage Seminar heißt bei adäquater Vorbereitung, dass man doch irgendwie fast einen Monat dann wieder in diesen Bereich investiert, und so viel Zeit wollte ich dem nicht widmen. Es hat sich dann ergeben, dass diese Inhalte zunehmend auch für Wirtschaftler interessant geworden sind. Mach uns doch mal einen Kurs über selbstbewusstes Auftreten. Es kam von vielen Vorzeigeunternehmern die Anfrage, die gesagt haben, wenn ich vor Leuten stehe, ich mache mir in die Hose. Wenn ich in meinem Büro bin, dann schaukle ich die Firma gut, aber ich habe Angst, vor Leuten hinzutreten. Das ist so der erste Switch gewesen. Ein zweiter Switch vielleicht vom Thema Kreativität. Als einige gesagt haben, ich möchte, dass Kreativität und Nachdenken über Innovation zum Bestandteil unserer Firmenkultur wird, und da brauchen wir jemand, der uns hilft, wie kommt man eigentlich auf Ideen. Und da habe ich die ersten Kreativitätsseminare entwickelt. Und so ist es weitergegangen. Man wird dann gefragt, ob man bereit wäre, jemanden zu coachen. Wenn man jemanden coacht, muss man sich wieder ein völlig neues Feld erarbeiten, eintauchen. Und mittlerweile lese ich sehr, sehr viel zu diesem Thema, habe viel mit Menschen aus diesem Bereich zu tun, bin mit Trainern unterwegs, von denen ich ja wiederum viel, viel lernen kann, und bin da hineingekugelt.
Auch durch Ihre Offenheit, einfach Neues auszuprobieren.
Und durch die Offenheit und vor allem, wo ich gemerkt habe, wo mein USP liegt, ist, da kommt eben einer, der hat nicht das klassische Wirtschaftsstudium gemacht oder das klassische Psychologiestudium, der hat nicht bei einer typisch klassischen Consulting-Firma gelernt. Also sagt der uns auch was anderes, und vor allem die Art und Weise, wie er uns das Ganze sagt, ist neu. Und da habe ich gemerkt, da habe ich einen gewissen USP, und der macht's interessant.
Sind Sie heute mehr außerhalb Südtirols unterwegs als in Südtirol, oder?
Ich bin außerhalb Südtirols in beiden Arbeitsfeldern, sei es was dies Inszenatorische anbelangt, als auch das Consultant, mehr außerhalb Südtirol unterwegs. Mhm. Ja. Und ich genieße auch Südtirol als Tourist wahrzunehmen. Das heißt, in Südtirol ist ja nicht ganz einfach, wenn man hier leben und arbeiten muss. Und ich genieße es durchaus, dass ich in Südtirol fast keine Kunden habe. Ja.
Also dann sind Sie heute so gewissermaßen im Urlaub. Wir sitzen in Südtirol, ja, genau. Wir sitzen in der Altstadt von Bozen im Arbeitszimmer von Manfred Schweighofler. Genau, also ist heute der Manfred Schweighofler Tourist.
Aber ich habe viele Jahre gemacht, wo ich einfach als öffentliche Figur unterwegs war. Wenn man das Stadttheater leitet, dann hat man auch viel mit Politik zu tun. Und ich glaube, ich habe zusammengerechnet, ich habe 33 Assessoren der Kultur überlebt. Also, und irgendwann ist man einfach auch müde und will das nicht mehr tun. Und ich habe schon auch das Privileg, große Firmen zu haben, die halt eben im Ausland sind, was nicht heißt, dass ich hier niemand habe, aber sehr ausgewählt. Und ich habe als kleiner Junge einen großen Traum gehabt, als ich im Saarental aufgewachsen bin. Und ich wollte um die Welt reisen. Mein Onkel war damals unterwegs in Amerika und hat in Schweden, hat so Bücher mit nach Hause gebracht. Und ich war in dem kleinen Saarental damals. Und das war schon ein Riesentraum von mir, die Welt zu bereisen. Aber, das habe ich dann mit 14, 15, 16 gemerkt, da brauchst du echt viel Geld auch, wenn du die Welt bereisen willst. Und da ist mein Traum formuliert worden. Wie wäre es, Manfred, wenn du um die Welt reist und dabei nicht einmal Geld ausgibst, sondern sogar noch Geld verdienst? Das war der Traum und den lebe ich nach wie vor.
Herr Schweighofler, lassen Sie uns über Ihre Tätigkeit als Führungskräftecoach reden. Warum braucht eine Führungskraft überhaupt einen Coach? Früher brauchten Sie das ja auch nicht.
Früher war die Welt eine ganz andere. Früher war die Welt überschaubarer. Es gibt ja auch hier Modelle, wo wir wissen, dass in einem kleinen, überschaubaren Wirtschaftsfeld, da ist natürlich eine Führungspersönlichkeit, wie wir sie hatten, diese Alpha-Tierchen, die ja wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben und die Unternehmenssituation auch bei uns hier in Südtirol gut und vorbildhaft aufgebaut haben. Das war okay, aber in einer komplexen Welt, wo es eben auch für den tollsten und vorbereitetsten und besten Leader nicht mehr möglich ist, alles zu kontrollieren, braucht man tatsächlich auch eine Begleitung. Es kommt jeden Tag etwas Neues heraus. Es kommt minütlich eine neue KI auf den Markt. Also man braucht da echt auch die Bereitschaft zu lernen und weil das ganze Geschäftsleben auch viel unpersönlicher geworden ist, brauchen auch die Führungskräfte jemanden, der sie begleitet. Die Luft da oben, ich weiß das von den internationalen Firmen, die auch an der Börse sind, da ist echt so viel Druck. Und die da oben, die haben niemand, mit dem sie reden können. Sehr oft sind die wirklich sehr, sehr einsam. Und da braucht es jemand, der ihnen tatsächlich auch Sprachrohr, manchmal Seelsorger, manchmal Berater, manchmal Trainer sein kann, weil die wirklich sehr oft niemand haben. Also die Luft da oben bei Führungskräften ist echt dünn und die brauchen schon jemanden.
Und was glauben Sie also, was in dieser komplexer gewordenen Arbeitswelt oder überhaupt Welt die wichtigste Führungskompetenz heute ist?
Das Wichtigste, glaube ich, für eine Führungskraft heute ist, sich bewusst zu werden, dass man in einem dreifachen Spannungsfeld drinnen ist. Und dieses dreifache Spannungsfeld ist erstens die Spannung zwischen sich selber führen und andere führen. Benedikt von Nursia hat gesagt, du kannst nur andere führen, wenn du dich selber auch führen kannst. Also musst du auch Zeit investieren in deine Selbstführungskompetenz. Du musst auch Zeit mit dir selber verbringen. Du kannst nicht glauben, du kannst eine große Firma führen, indem du nie dich mit deiner Person, mit deiner Selbstführung auseinandersetzt. Das ist das erste große Spannungsfeld. Das zweite große Spannungsfeld ist, glaube ich, das zwischen Kompetenz und Charakter. Wir haben jetzt die letzten Jahre sehr auf die Kompetenz der Menschen geschaut und haben gesagt, wurscht, wie der als Mensch ist, aber der ist so gut. Heute reicht das nicht mehr. Man braucht auch charakterliche Fähigkeiten, man braucht auch menschliche Fähigkeiten, man braucht Empathie. Es reicht nicht mehr, wenn man nur der obersuperkompetente Primar im Krankenhaus ist und menschlich nichts drauf hat. Das geht heute nicht mehr. Und das dritte Spannungsfeld ist tatsächlich das zwischen ergebnisorientiert zu sein und menschenorientiert zu sein. Die Menschen kündigen, weil der Chef zu viel auf Ergebnissen herumreitet und das Menschliche vergisst mit unheimlichen Kostenfaktoren. Also wir brauchen das Menschliche, aber nicht nur das Menschliche, wir brauchen auch die Ergebnisse. Weil wenn wir alle glücklich sind und glücklich pleite gehen, ist das ja auch keine Option. Und da merkt man die Schwierigkeit. Also es ist, ich sage immer, es ist dieses dreifache Spannungsfeld, das sind auch dreimal zerreißbar Proben und deshalb ist Führung sein heute oder Führungskraft sein heute echt etwas sehr, sehr Schwieriges.
Liegt es also an den Führungskräften, wenn heute Studien zur Jobzufriedenheit eigentlich übereinstimmen, zum Schluss kommen, dass der Großteil der Menschen unmotiviert, leidenschaftslos, ohne Freude, im Grunde ungern zur Arbeit geht?
Ja. Wir haben die Zahlen, die letzte Gallup-Umfrage sagte, 2/3 sind eigentlich unmotiviert bei der Arbeit. Und wenn wir noch einmal fragen, warum kündigt ihr, dann geben wiederum 2/3 an, wegen dem Chef. Das heißt, hier gibt es zwischen Chef und Mitarbeiter einfach eine Blockade, eine Nicht-Kommunikation, weil, das ist meine These, was klappt denn da nicht? Sehr oft ist es eben der menschliche Aspekt, der nicht klappt. Ganz selten ist es eigentlich der Kompetenzaspekt, sehr oft die menschliche Komponente, und die geht wiederum sehr oft zurück auf mangelnde oder schlechte oder falsche Kommunikation. Und deshalb ist, glaube ich, eines der ganz großen Themen Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und dann schauen mich die Leute manchmal komisch an und sagen, ja, Kommunikation ist schon wichtig, aber so. Dann sage ich, stopp, Führungskraft, was machst du denn den ganzen Tag? Ja, ich treffe mich mit Leuten, ich mache Meetings, ich telefoniere, ich schreibe E-Mails und, sorry, was ist das? Das ist 90% Kommunikation. Mhm. 10% ist das vielleicht Problem Solving oder irgendwas, aber du verbringst als Führungskraft 90% deiner Zeit mit Kommunikation. Also investiere doch, lerne doch dazu. Kommunikation ist elementar wichtig für eine Führungskraft.
Das würde ja bedeuten, wenn so viele Menschen wegen der Führungskraft von einer Firma weggehen, dass der Großteil der Führungskräfte schlicht unfähig ist. Nicht kompetenzmäßig wahrscheinlich, aber sonst unfähig.
Eben, wir haben gesagt, das ist dieses dreifache Spannungsfeld, das ist echt komplex. Es geht darum, dass ich ja auch von einer Führungskraft geführt werden will, die authentisch ist. Das ist sich selber führen. Es geht darum, dass meine Führungskraft kompetent sein soll, ja, aber auch charakterlich etwas vormachen soll. Gerade bei den jungen Kräften, die wiederum mehr auf Sinn, auf Werte, auf Purpose, für die ist eine ultrakompetente Führungskraft, die aber menschlich keine Qualitäten hat, inakzeptabel.
Gut, was sagen Sie also den Führungskräften? Wie motiviert eine Führungskraft die Mitarbeitenden? Mit Geld, mit Wertschätzung, mit Einbeziehung in Entscheidungswege? Oder wie soll sie das machen?
Ich antworte jetzt nicht als Manfred, sondern mit Simon Sinek, der sagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder durch Manipulation oder durch Motivation. Du hast diese zwei Möglichkeiten. Du kannst manipulieren, zum Beispiel durch Prämien. Prämien sind Manipulationssysteme. Wenn ihr die nächsten 3 Wochenenden arbeitet, dann bekommt ihr, das ist Manipulation im klassischen Sinne. Funktioniert auch kurzfristig recht gut. Funktioniert aber langfristig nicht. Das Langfristige ist Inspiration und Motivation. Und da sind wir bei der Begeisterung. Jeder Mensch ist motivationsfähig. Also es gibt keine Zombies von Natur aus, die tot und abgestumpft herumgehen. Und da ist es natürlich schon die Kompetenz einer Führungskraft, auf die Menschen einzugehen. Ich sage immer vier Dinge. Ich habe so neue KPIs entwickelt. Also die Menschen kontinuierlich und persönlich informieren. Das ist das Erste. Weil wenn die Menschen nicht informiert sind, dann stumpfen sie ab. Bloß ausführen passt ihnen nicht. Interessieren, das ist das Zweite. Interessier die doch, aber bevor die sich für dich interessieren, interessier du dich doch einmal für sie und du wirst sehen, was das für tolle Auswirkungen hat. Wenn du mit deinen Mitarbeitern auch einmal redest, was machst denn du am Wochenende? Interesse zeigen. Dann werden wir nicht nur Mitarbeitende, sondern dann werden wir Menschen dahinter. Das dritte I ist involvieren. Gib ihnen die Möglichkeit, mitzureden. Wir müssen ja nicht eine Firma werden, wo jetzt alle mitentscheiden, aber lass die doch mitreden. Wer ist denn für den Bäckereibetrieb die Fachfrau? Die jeden Tag da steht und die Brötchen rausgibt, weil die hört ganz genau, was der Kunde will. Und die kann ich auch involvieren und sagen, hey, was sagt denn ihr, wir stellen ein neues Programm auf. Die Firmen sind ja voller Experten. Und die Experten sind die, die nahe am Markt sind. Also reden wir doch. Und viertens, inspiriere sie. Zeig ihnen eine Zukunft, die erstrebenswert ist. Lass sie mitdenken an der Zukunft. Und das sind, glaube ich, Formen, die wichtig wären, aber dafür braucht man Zeit. Und da habe ich gemerkt, die Führungskräfte, die sich Zeit nehmen, in das zu investieren. Und das ist manchmal nicht so kompliziert, das ist manchmal auch nur einmal die Woche durch das Unternehmen gehen und zwei Worte zu ratschen mit den Menschen. Und man möchte es nicht glauben, was für gute Auswirkungen solche Dinge haben. Und deshalb, ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er Begeisterung spürt, man sagt ja, Begeisterung ist ansteckend, dann passiert auch irgendwas. Klar müssen viele andere Dinge okay sein. Wir brauchen halt die Finanzen, um über die Runden zu kommen. Wir brauchen eine gewisse Gesundheit am Arbeitsplatz. Wir brauchen eine gute Organisation. Aber das alles ist nicht genug, wenn ich an eine Führungskraft denke, weil die soll ja wirklich führen. Und ob sie eine gute Führungskraft ist, merkt man, ob ihr jemand nachgeht.
Nun werden uns auch viele Chefs und Chefinnen von kleinen Unternehmen zuhören und die sind ja sehr stark im Alltagsgeschäft involviert und auch unter Stress vielfach mit den Alltagsproblemen. Und jetzt werden die sagen, ja, wo mein Gott soll ich jetzt noch die Zeit hernehmen zum Involvieren und zum Inspirieren? Ich habe die Zeit dazu nicht.
Ja, ganz einfach.
Blöde Ausrede.
Nein, es ist eine Gleichung. Wenn du deine Leute nicht informierst, dann verlierst du noch mehr Zeit, weil dann musst du den Informationen hinterherrennen. Wenn die Leute nicht interessiert sind, dann wirst du nicht das Produkt haben, was du am Ende brauchst. Interessier dich doch. Dann wirst du sehen, dass diese Mitarbeiter ja umgekehrt interessiert sind, dir als Firma etwas Gutes zu tun. Es ist ja wechselwirksam. Wenn ich kein Interesse habe und jemand nur als ausführende Kraft betrachte, dann wird diese ausführende Kraft immer nur ausführende Kraft sein. Ich verliere also viel, viel mehr Zeit, wenn alles andere immer wichtiger ist als der Mitarbeiter.
Sie sagen in Ihren Vorträgen recht schön, Begeisterung ist ein legales Aufputschmittel. Ja. Ist es so, dass sich Führungskräfte mit dem Thema Begeisterung eigentlich viel zu wenig auseinandersetzen und befassen?
Ich denke, es hat irgendwann in den letzten Jahrzehnten eine Versachlichung der Leadership gegeben und fast schien es so, als ob Humor oder Leidenschaft schlecht wären. Das ziemt sich fast nicht. Also wir haben uns an den finster dreinblickenden Chef, der die Probleme der Welt mit sich auf seinem Schreibtisch ausmacht und griesgrämig durch die Hallen geht, irgendwie gewöhnt. Wir wissen aber, dass genau das umgekehrte Bild das Bild ist, das die Menschen ansieht. Ein Chef, der lacht, der mit den Menschen redet, der begeistert ist von dem, was er tut. Die Führungspersönlichkeiten, die auch zeigen, dass sie Emotionen haben, dass sie Begeisterung haben, die über den normalen Arbeitsalltag hinweggeht, die schaffen Großartiges, aber das sehen wir ja. Wir können die großen Firmen, die großen Innovationen, die großen Erfindungen auf- und abstudieren. Was ist da am Anfang? Eine Truppe begeisterter Menschen, die sagen, let's go. Und das ist beim Sport so, das ist in der Kunst so, das ist in der Wirtschaft so. Es ist doch nie etwas Geniales von einer Gruppe griesgrämiger, unbegeisterter Menschen, seien sie auch noch so kompetent, erfunden worden. Also es gibt schlicht und ergreifend keinen Fall, wo diese Kombination irgendetwas Großartiges gemacht hat.
Lassen sich alle Menschen begeistern, motivieren oder gibt es dann doch die Resistenten?
Ich glaube, nach den Forschungen, die gemacht worden sind, zum Beispiel von Arthur F. Miller, dass jeder Mensch 7 bis 10 Begeisterungsfähigkeiten hat. Das sind Aktivitäten, die man tun kann und wo eine natürliche Begeisterung dabei ist. Bauen, organisieren, pflegen, reden, kommunizieren, reparieren, organisieren. Also die Tätigkeiten, die wir in allen Berufen haben. Und jeder Mensch hat 7 bis 10 Dinge, die er einfach gerne tut, die er macht, ohne das Gefühl zu haben, dass er jetzt am Arbeiten ist. Und wir alle kennen das, ja? Es gibt Dinge, die wir tun, Garten pflegen, Motorrad reparieren, Ski wachsen, Lego spielen, Konzepte schreiben, Artikel schreiben. Die gehen uns leicht von der Hand, die tun wir gerne. Wir haben dann nicht den Eindruck, dass das Arbeit wäre. So, und jetzt kommt's. Wenn wir das herausfinden, wo ticken denn diese Motivationsfähigkeiten? Oder heute gibt es die Rede von, wir müssen die Zweitkompetenzen herausfinden. Ja, natürlich, weil jeder dieser Mitarbeitenden hat diese Zweitkompetenzen. Der hat Motivationsfähigkeiten, Motivationstätigkeiten, die ihn anspornen. Und wenn wir die herausfinden, dann können wir auch Arbeitsplätze so gestalten, dass der Mitarbeitende und die Firma natürlich mehr davon hat. Das ist gar kein großes Investment, da müssen wir jetzt nicht durch 14 Tage Seminare gehen. Das findet man relativ rasch in 2 Stunden heraus, wenn man mit den Menschen redet. Und dann hat man was? Sein Motivationspotenzial. Und wenn wir heute reden über Discovenance, nicht? So ein schönes Thema, herausfinden, was können denn meine Mitarbeiter? Das musst du halt tun. Wenn du das tust und dann die Potenzialentfaltung so quasi losgeht, was ja nichts anderes sein sollte als die Motivationsentfaltung. Weil viele Menschen haben diese Motivationsfähigkeiten, haben sie aber im Laufe ihrer Ausbildung der Schule weggelegt. Es war nie Zeit da. Und wenn die jetzt angetriggert werden, dann geht der Vulkan wieder los. Dann bricht tatsächlich was aus. Warum kommen denn so viele Leute, die 3 Monate vor der Pension voller Freude sagen, nachher tue ich das, was mir gefällt. Also da ist latent ein Potenzial, das nicht touchiert worden ist. Das ist da, aber man hat vergessen, dieses Potenzial anzutriggern, herauszukristallisieren, und die Menschen warten auf die Pension. Schade, weil wenn es gelingen würde, dieses Potenzial vorher schon herauszutriggern, zu gutscheln, nicht? Dann hätte man einen Königsweg zur Motivation des Mitarbeiters gefunden.
Herr Schweighofler, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und sie läuft uns sowas von schnell davon. Eine Frage noch und dann noch 3 kurze. Sie nennen sich Maestro Manfred Schweighofler. Warum Maestro? Klingt das nicht anmaßend?
Das ist total anmaßend, aber als Provokateur stehe ich natürlich schon dazu. Das ist zufällig entstanden. Natürlich, wenn ich Regie mache, dann nennt man mich Maestro, weil das ist einfach so. Regisseure und Dirigenten werden in den italienischen Theatern halt Maestro genannt. Und irgendwann bin ich immer wieder als Maestro vorgestellt worden, bis ich mir gedacht habe, hey, das klingt eigentlich recht gut. Und mit Maestro Manfred habe ich einen verkaufbareren Namen als mit Manfred Schweighofler. Und die Leute schauen hin. Und was haben wir von den Kollegen der Kommunikation gelernt? Wenn sie hinschauen, ist die halbe Miete schon herinnen. Aber sie haben recht, absolut anmaßend, absolut überheblich. Aber so what?
Aber Sie haben geschafft, dass ich hingeschaut habe.
Genau, als Manfred Schweighofler wären Sie wahrscheinlich nie gekommen, ein Interview zu machen.
Das glaube ich jetzt nicht. Herr Schweighofler, in unserem Podcast gehört zur Tradition, dass wir abschließend unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen 3 Fragen stellen, mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Das möchte ich auch mit Ihnen machen. Frage 1, Oper oder Rockkonzert?
Rockkonzert, absolut. Ich bin ein Rocker.
Sie haben viele Talente, das haben wir jetzt gehört. Welches Talent aber haben Sie, was man Ihnen nicht zutrauen würde?
Zuhören können.
Und eine letzte Frage. Welches war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
Der beste Ratschlag ist ein dieser alte Satz von den amerikanischen Pilgrim Fathers. Eigentlich ein Gebet, das so lautete, Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. gib mir die Geduld, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht verändern kann, und gib mir vor allem die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das habe ich ein bisschen adaptiert. Herr, gib mir Kaffee, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann, und Whisky, die Sachen zu ertragen, die ich nicht verändern kann. Aber es geht in die Richtung.
Herr Schweighofler, vielen Dank für diese Einblicke. Wir haben von Ihnen gelernt. Danke für die Begeisterung auch, die Sie in diesem Podcast versprüht haben.
Danke.
Und alles Gute weiterhin.
Danke.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Falls Sie einen Tipp haben, wen wir mal in unseren Podcast laden könnten, dann schreiben Sie mir doch an christian@svz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in 2 Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf svz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.